Hoppala und herzlich willkommen, Hoppala, auch für die englischsprachigen ZuhörerInnen, ganz wichtig, weil wir sind ja hier mittlerweile bestimmt auch international unterwegs. Ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen.
Ja.
Es ist ein toller Frühlingstag, es ist eine tolle Folge, weiß ich jetzt schon, und ich habe einen tollen Co-Host mit dabei, Dom, hallo.
Hallöchen, ich begrüße alle und darf dich übrigens auch willkommen heißen mit einer Neuigkeit aus meinem Leben. Ich fange direkt mal so an und zwar, ich weiß nicht, ob man es sieht, pass auf, siehst du es? Hinter mir hat sie was getan. Ich sitze auf einem neuen Stuhl. Also.
Ah ja.
Das ist aber, also jetzt für alle, die es nicht sehen können, es ist erstmal ein ganz unscheinbares, aber wunderschönes Modell. Es ist jetzt ein Rollstuhl, nein, wie heißt das? Ein Schreibtischstuhl mit Rollen. Entschuldigung, ein Schreibtischstuhl mit Rollen, der sehr viel besser ist als das, was ich vorher hatte, denn vorher hatte ich nur einen IKEA-Stuhl aus der ganz niedrigen Preisklasse und der ist für langes Sitzen auch nicht so geil. Und jetzt habe ich einen Schreibtischstuhl mit einem, Achtung, und das ist das Highlight, himmelblauen Bezug.
Das ist schön, ja, der sieht schön aus, gefällt mir gut. Passt doch gut so in deine Wohnung, ja. sieht toll aus.
Vielen
Herzlichen
Dank.
Glückwunsch.
Vielen Dank, es ist ganz angenehm. Ich sitze sehr gerne darauf, das wollte ich erzählen, ich konnte gar nicht an mich halten. So.
Ja, ich sitze tatsächlich auch auf einem blauen Stuhl, der hat aber keine Rollen, das ist einfach nur unser Esszimmerstuhl und ich muss sagen, ich bin tatsächlich darüber erstaunt, ich sitze ja auch viel im Homeoffice, auch genau an diesem Platz, ich sitze privat auch viel an diesem Platz. Und wenn ich Feierabend mache, stöpsel ich den einen Laptop ab und den anderen wieder an, um dann doch die ein oder andere Session Football Manager auch zu spielen. Und ich freue mich darüber, trotz mittlerweile leicht gehobenen Alters mit Mitte 30, dass ich meinen Rücken, der muss wirklich gestählert sein, weil es ist mir völlig egal, ob ich auf diesem kleinen, eher doch nicht so ganz komfortablen Stuhl sitze oder nicht, dass mein Rücken sich gar nicht meldet und ich das einfach durchstehe. Da muss ich erstmal sagen, vielen Dank, Herr Rücken. Ich trainiere Sie ja auch fleißig, aber dennoch auch vor dem Training, bevor ich das jetzt wieder intensiver verfolge. Keinerlei Probleme und da muss ich mir erstmal ein dickes Shoutout an meinen Rücken geben.
Oh, Shoutout, da sind wir beim Thema. Ich kann auch noch, also nicht beim eigentlichen Thema, aber ich kann noch kurz was shoutouten. Das war ein lustiger Moment, den möchte ich mit der Welt teilen und mit dir auch sowieso. Und zwar, auch apropos Sport, ich habe angefangen jetzt wieder, also ich bemühe mich häufiger, ein paar Sessions einzulegen, ne, hier im Heimoffice mit den beiden Metallstangen, die ich hier im Bad liegen habe und habe dann auf Instagram einen Fitness-Influencer-Reel-Beitrag gefunden, der Art, wo so ein Typ, den ich nicht kenne, so ich glaube 5 oder 6 Übungen macht und dann das unter dem Thema steht, so wer das macht, kann seinen Oberkörper toll trainieren und auch sinnvoll trainieren und dann macht er da so 5, 6 Übungen vor, so in so einem ganz kurzen Tempo und jeweils immer 10 Wiederholungen und das ist ein Set und das 4-mal und da sind Sachen dabei wie, und ich kenne mich damit nicht aus, wie das richtig heißt, aber ne, Hanteln auf jeden Fall nach oben drücken, dann irgendwie
Schulter
so aus der Hüfte, genau, dann aus der Hüfte so nach oben schleudern, sowas, als würde man was shaken, aber auch sowas wie Liegestützen und sowas. Und dann habe ich das angefangen mal zu versuchen und zu machen und war dann erstmal fertig mit der Welt. So, und dann, wir beide haben ja noch eine Fitnessperson in unserem Umfeld. Hab ich mit der mal so ein bisschen auch gesprochen, so über Sport. Und dann hat die Person gefragt, hier, was ist denn das für ein Reel? Zeig doch mal, was das so ist. Und dann habe ich ihm das geschickt und habe mir gedacht, wow, er wird mich gleich so loben, weil es ist ja eigentlich schon olympisch, was ich hier mache. Und dann schreibt er zurück und sagt auf seine ganz liebe und liebevolle Art, ja, das ist doch schon mal eine tolle Grundlage. Und ich dachte mir, holy shit, das ist erst die Grundlage. Ich bin am Rande des Leistungsmöglichen für meinen Körper, das ist die Grundlage. Da habe ich sehr gelacht. Aber das ist ja auch das Schöne, was Sport angeht, es gibt eigentlich keinen Deckel. Man kann ja theoretisch also endlos fit werden. Und ich bin eben am Anfang meiner Reise.
Ja, zumindest auf unserem Niveau wirkt das erstmal endlos. Wenn wir jetzt mit Leistungssportlern sprechen würden, dann würden die wahrscheinlich sagen, okay, irgendwann geht es nicht mehr. Aber bei uns beiden, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate an dieses Leistungslimit kommen. So schnell wird es nicht gehen. Ja. Deswegen, ja, kann ich gut nachvollziehen. Das fühlt sich erstmal gedeckelt an, ungedeckelt natürlich.
Ungedeckelt.
Absolut ungedeckelt. So. Ja, ich war heute auch schon wieder beim Sport und ich habe heute da deswegen weiterer Shoutout an meinen Körper, der logischerweise älter wird, weil jeder Körper wird älter, dass ich heute das erste Mal seit 10 Jahren wieder so viel beim Bankdrücken geschafft habe. Ja, wie vor 10 Jahren. Das erste Mal die gleiche Kiloanzahl gestemmt, muss ich wirklich sagen. Das finde ich gut zu sehen, was der Körper dann immer noch alles kann. Und ich bin jetzt auch nicht 50, brauche ich jetzt auch gar nicht zu weit ausführen, aber dennoch hatte ich schon immer das Gefühl, mit Anfang, Mitte 20, da ist man stärker als mit Mitte 30. So, das Gefühl hatte ich jetzt auf jeden Fall immer, aber schon widerlegt. Mit genug Training ist man einfach stärker als früher und das fühlt sich gut an. Und generell heute, es kann eigentlich nur ein guter Tag werden. Wir sehen uns heute Abend noch, Dom. Das ist traumhaftes Frühlingswetter. Ich war schon beim Sport, Wochenende, geil. Ja. Heute Abend kleine gemütliche Runde. Und das ist auch so ein bisschen mein Highlight. Ich hatte so ein kleines selbst auferlegtes Handelsembargo zwischen mir und Plattenläden dieser Stadt, weil ich im Dezember, Januar, ich bin schon auch ein Schnäppchenjäger bei End-of-Year-Sales, was Vinyl und Platten, Schallplatten angeht. Und deswegen habe ich jetzt erstmal auch gesagt, Piano, schalt mal einen Gang zurück und mache jetzt mal irgendwie 8 Wochen ein bisschen Pause. Und jetzt kam aber das Genialste. Und das ist, auf TikTok würden sie sagen, das ist Girl Math. Und ich finde das aber selber für mich persönlich auch perfekt. Ich habe ein Spotify, es gibt auch andere Streaming-Anbieter, aber Spotify ist auch cool, einen Familien-Account. Und ich zahle diesen Account das ganze Jahr. Und die Leute, die zahlen, die bei mir mit im Account sind, zahlen einmal im Jahr, im Januar, ihren Anteil.
Oh.
Und ich habe das bisher vergessen. Ja. Heute ist es mir eingefallen, als ich gesehen habe, Spotify hat mal wieder abgebucht, schreibe den Leuten, sagt, Ding Dong, Mr. Eck von Spotify, der hat sich auch bei mir gemeldet, jetzt melde ich mich bei euch, überweist mal bitte das Geld. Und dieses Geld, das ist im Kopf, das ist natürlich komplett abgeschrieben. Das heißt, dieses Handelsembargo, durch diesen finanziellen dickes Segen, Plus, der mir zugekommen ist, ist ein dickes Plus. Ja. Und das werde ich heute nach einem bummeligen Spaziergang zu dem Plattenladen meines Vertrauens, werde ich das investieren in mich und meine Freude, in meine Plattensammlung. Und das ist für mich jetzt schon, weil ich wirklich jetzt seit knapp 3 Monaten nichts mehr gekauft habe. Das ist toll.
Toll.
Das ist ganz toll.
Freue mich sehr für dich. Bin auch direkt neugierig. Wie funktioniert das? Hast du diese Liste von Dingen, von Platten, die du als nächstes kaufen möchtest oder stöbert man da auch?
Sowohl als auch. Ich habe eine Wishlist an Alben, die ich gerne hätte. Da sind ganz viele Sachen aus meiner Jugend und Kindheit. Alben, die mich schon immer irgendwie mein ganzes Leben begleitet haben und ich immer wieder diese Alben höre. Mhm. Die hätte ich gerne physisch und deswegen kaufe ich die nach und nach auch auf Vinyl. Dadurch, dass ich aber nicht nur in der Vergangenheit bleiben möchte und mich natürlich auch für neue Musik interessiere, stöbere ich auch gerne und wenn ich dann sehe, das Album habe ich doch letztens gerade gehört und neu entdeckt, dann kaufe ich auch das. Aber es ist ein guter Mix aus einfach mal was finden und bewusst schauen, das möchte ich doch haben und jetzt gibt es das da für einen vernünftigen Preis, weil auch da sind die Preisschwankungen teilweise auch schon ganz schön doll. Von 25 bis 40 kannst du da echt alles haben. Und wenn ich dann weiß, ich habe das eh auf meiner Liste und es ist ein Schnapper in dem Moment, dann schlage ich meistens zu, weil, wie so oft, wer geduldig kauft, ist auf jeden Fall da an der richtigen Stelle, weil ob ich das Album jetzt in 3 Monaten habe oder in 3 Jahren, dadurch, dass ich mein Leben lang wahrscheinlich nicht mehr aufhören werde, Schallplatten zu sammeln, ist das zeitlich relativ egal, weil ich kann es ja in der Zwischenzeit auch einfach auf Spotify hören. Es geht mir ja nur darum, dann irgendwann zu sagen, guck mal hier, dieses tolle Album, das kann ich jetzt in die Hand nehmen, ich kann es mir anschauen, ich kann es auflegen. Das ist ja wirklich fast schon ein Ritual, zumindest bei mir, was das Thema Plattensammeln angeht.
Ja, apropos Hand und apropos Ritual. Ich bin mir nicht.
Okay, also, doch.
Ich mach das extra.
Weil
das
bitte Problem, schnell zum Punkt kommen. Ja.
Also, das Ding ist nämlich, ich weiß grob, worum es heute geht. Ich kenne quasi die Arbeitsüberschrift. Mir wurde aber schon von der Redaktion herangetragen. Es kann sein, dass sich die Überschrift nochmal ändern wird.
Sie
bis
bleibt.
Zur Folge.
Sie bleibt.
Okay. Dann würde ich sagen, haben wir die Brücke gebaut.
Du hast sie quasi mit deinen beiden Händen jetzt gerade direkt erschaffen, diese Brücke. Und ich finde es gut. Fleißige Hörer wissen, HörerInnen wissen, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ihr habt den Titel der Folge schon gelesen, der da irgendwas mit lautet, dem, der Amputation, knapp der Amputation entkommen, glaube ich. Das müsste
knapp der Amputation entkommen.
Ja, das ist es. Und da denkt man erstmal so, okay, war er jetzt mit Haien schwimmen, hat er einen BMX-Stunt versucht,
Vor allem der Titel, wenn, Moment, also jetzt haben wir es ja schon gesagt, aber das würde ja bedeuten, du wolltest der Amputation nicht entkommen, weil wir haben ja den positiven Outcome in der Überschrift. Weißt du? Eigentlich müsstest du...
Ich wollte das nicht. Ich bin einfach nur du bewusst wolltest, oder... Ich wollte natürlich keine Amputation. Punkt. So, das ist ja schon mal klar. Und ich bin dieser Amputation knapp entkommen.
Aber haben wir nicht immer in den Überschriften geschrieben, Dinge, die nicht so geklappt haben, wie in den Mülleimer pinkeln?
Ja, okay. Ja, verstehe ich. Vielleicht müssen wir da noch mal ran. Also wenn ihr jetzt den Folgentitel schon gesehen habt, dann heißt er vielleicht doch anders. Aber ich hätte es jetzt eher so verstanden. Ja, also wir müssen uns dann noch mal mit unserem Backoffice auch zusammensetzen. Nee, denn vielleicht heißt es dann einfach anders. Sowas wie fast eine Amputation. Ja, keine Ahnung. Erlebt. Ihr werdet das fast eine Amputation erlebt. Ja, ihr werdet es sehen. Es geht auf jeden Fall um eine Geschichte aus meiner Jugend, die sich die stattfand in einer Region, die ich sehr liebe. Es ist in Italien. Es ist in der Toskana. Es war tatsächlich mein erster Urlaub im Alter von 16 Jahren müsste es etwa gewesen sein, ohne die Eltern. Das war eine Jugendreise, organisiert von der Gemeinde. Da hatte ich ein paar Freunde, waren mit dabei. 3, 4 waren es, glaube ich. Und dann waren da aber auch ganz viele andere Jugendliche aus der Gemeinde, die mit dem Bus aus Hamburg oder südlich von Hamburg losgefahren sind und dann bis in die Toskana gefahren sind. Und da waren dann auch noch andere Jugendgruppen aus Deutschland. Und das war ein großer Campingplatz in einem Wald, ganz, ganz toll, super schön, die Nähe zum Strand, haben da viele Ausflüge machen können und waren da so wirklich so ein bisschen für uns. Wir haben alle immer selber gekocht in der Gruppe, also Gruppen haben füreinander gekocht. Das war richtig cool, also es war richtig gut organisiert. Die Bedingungen waren spitzenmäßig, waren dann auch irgendwie noch einen Tag in Florenz, also das war in der Nähe von Florenz, in der Nähe von Piombino. Ich habe tatsächlich auch versucht, das nochmal herauszufinden, wo das genau war, das habe ich nicht geschafft, aber es war irgendwo zwischen Florenz und Piombino. Piombino ist eine kleine Hafenstadt im südlichen Zipfel, im Westen von Italien, und von dort aus fährt auch eine Fähre nach Sardinien unter anderem. Und auch nach Elba ist es da, glaube ich, Elba und Korsika und so. Könnt ihr euch ja mal auf der Karte anschauen nebenbei. Generell Toskana, schön. Erste Frage von mir an dich, bevor es weitergeht. Hast du Erinnerungen an deinen ersten Urlaub ohne deine Eltern?
Der erste Urlaub ohne Eltern? Oh, wow. Ich glaube, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also, ich habe natürlich mit meinen Eltern die Urlaube verbracht, bis ich dann mich da wehren konnte dagegen und gesagt habe, nein, stopp, möchte ich nicht mehr. Aber was war der erste Urlaub danach? Also, ich musste sofort an zwei Dinge denken. Deswegen komme ich so ins Stocken, weil ich nicht sicher bin, ob das da reinzählt. Und zwar zum einen habe ich auch als Jugendlicher so Feriencamp-Reisen gemacht. Da war ich auch so 16, 15, aber auch so 14. Da wurde ich in so Camps geschickt. Aber das war kein Urlaub, sondern die waren alle immer auf eine eigene Weise schlimm und auch ein bisschen Überlebenskampf.
Also kurz einhaken, wollte ich da, das Kloster zählt aber nicht als
Einzige. Nee, das war schön, das war toll, da war ich ja sehr gerne. Das war ja sehr schön. Das ist auch kein Urlaub gewesen, das war ja eine Ergründung des
eigenen. Auftrag.
Ein Auftrag, göttlicher Art. Das waren immer sehr fordernde Aufenthalte. Nur kurz am Rande dazu, ich war mal im Ferienlager, oh Gott, wie hieß denn das, Rot am See oder so? Weiß ich nicht. Naja, und dort war ich 13, vielleicht auch jünger, so, und da gab es nur, und ohne Witz, da staune ich bis heute über alle beteiligten Parteien, mich und die Organisatoren, da waren wir so eine Woche im Wald irgendwie, und dann gab es da so Freizeitaktivitäten, aber es waren richtig viele Kinder und Jugendliche auch, und dort gab es kein Wasser. Also das
Ding ist, obwohl es Rot am See heißt.
Ja. Das Ding ist, ich weiß noch ganz genau, einmal am Tag kam eine Lieferung mit Wasserflaschen. Da kam irgendwie so ein LKW an und hat da Wasserflaschen, da konnte man sich die holen. Und bis dorthin drumherum gab es immer nur Eistee. Sowohl aus Packung, als auch in Beuteln, als auch in Glasflaschen. Und ich mochte als Teenager Eistee nicht. Und ich weiß noch, wie ich immer mit dem Verdursten gekämpft habe, weil ich immer auf die Wasserlieferung gewartet habe. Das ist eine ganz
intensive wie im Mittelalter,
ey. Erinnerung, wirklich. Ich habe auch eine Flasche dann versteckt, eine Wasserflasche als Notfallflasche am Flussufer. Ich habe da so ein Kiesbett ausgehoben und habe die da reingeworfen. Mein Gott, habe ich völlig verdrängt, die Erinnerung. Andere Geschichte für einen anderen Podcast. Der erste eigene Urlaub war wahrscheinlich dann mit meiner damaligen Partnerin. Da war ich dann wohl Anfang 20 wohl.
Ah also, ja.
Das hat dann echt gedauert.
Ja, bei mir tatsächlich auch. Also ich hatte diese Jugendreise und dann irgendwann mit Anfang 20 habe ich, glaube ich, dann auch, dann war es, ich glaube, tatsächlich direkt nach New York oder so, sowas ganz Schönes dann gemacht. Aber ja, wir sind also in Italien, 2006 war es, für uns damals aus einem Grund auch nicht so schön, weil da hatte Deutschland gerade das WM-Halbfinale gegen Italien verloren. Da wurden wir natürlich als deutsche Touristen die ganze Zeit mit aufgezogen. Oh. Fand ich blöd, der Schmerz saß nicht sonderlich tief, aber ich fand es einfach nervig, dass ein so ein Typ kam die ganze Zeit jeden Tag wieder auf uns zu und hat quasi den Jubelschrei der Italiener jedes Mal nachgemacht. Fällt mir gerade erst ein. Das war also, um den zeitlichen Rahmen nochmal enger zu machen.
Das war auch krasses Jahr der Kontraste, ne? Wir erinnern uns, 2006 hast du gesagt, war diese schlimme Niederlage im Fußball. Italien hat sich lustig gemacht. Und ein Jahr davor, 2005, war Deutschland noch im Freudentaumel, wenn du dich erinnern kannst, weil da hatte ich meinen Abschlussball und ich hatte einen ganz fantastischen Anzug an als Teenager.
Okay. 2005 hattest du einen Abschlussball? Ja, was für ein Abschlussball?
Es ist 9., 10. Klasse gewesen. Da
Okay.
Ja. Richtig. Ach, schön mit Anzug und Frau fragen, ob sie tanzen möchte.
Ja, so schnell kann sich das Blatt wenden.
So. Da sah es ganz gut, genau. Richtig toll aus für Deutschland.
Aber dann hoffnungsvoll. Alle Hoffnung in diesen Mann in dem Anzug. Gut. Also diese Reise, die ging eigentlich auch schon für mich persönlich gut los. Ich glaube, am ersten Abend habe ich mich direkt so abgeschossen, keine Eltern da, in Italien, los geht's, sind wir da in irgendeine Kneipe gegangen, habe mich natürlich ehrenlos betrunken bis zum geht nicht mehr. Dachte da schon, ich werde direkt wieder nach Hause geschickt, aber nö, ging eigentlich ganz gut. Dann haben wir da die paar Tage so erlebt, insgesamt waren das 3 Wochen sogar, und nach ein paar Tagen waren wir dann auf dem ersten Ausflug und waren schnorcheln. Das heißt, wir sind von irgendwo an ein bisschen gepaddelt und sind mit so einem kleinen Boot dann, glaube ich, an irgendeiner Bucht rausgelassen. Ich konnte das in meinen Gedanken nicht mehr komplett nachvollziehen, wie es dazu, zu dieser Situation, zu der ich gleich komme, wie es dazu gekommen ist. Sind auf jeden Fall da so ein bisschen am Schnorcheln und am Paddel gewesen und dann war da eine kleine Bucht mit Felsen und die waren aber relativ flach und dann konnte man da eigentlich auch sich gut auf die Felsen setzen und einfach so ein bisschen aufs Wasser gucken, ganz gemütlich. Schöner Ort gewesen. Und dann wollte ich mich gerade so aus dem Wasser stützen mit beiden Händen und mit dem Hintern, also so aufstützen, umdrehen, hinsetzen.
Im Pool? Also sind wir in einem Pool?
Nee, wir sind im Meer, den Felsen. Ja, da war so eine kleine Bucht, das war jetzt nicht, jeder, der das Mittelmeer kennt, das ist nicht sonderlich wellig oder so. Ja, kann mal sein, aber eigentlich ist es immer ein relativ ruhiges Gewässer und jetzt keine, nicht wie an der Atlantikküste, dass du da 3 Meter hohe Wellen teilweise hast. Das war da nicht der Fall, aber trotzdem hat mich eine kleine Welle aus dem Gleichgewicht gebracht und beim Abstützen bin ich dann irgendwie so gedreht, dass ich mit dem Fuß gegen so einen Stein geballert bin. Das tat natürlich weh, aber war jetzt auch nicht so super schlimm. Hab dann irgendwie geguckt, hat auch ein bisschen geblutet, so eine kleine, ja so 4-5 Zentimeter, so ein Ratscher oben auf dem Spann war diese Wunde. Ja, mit Salzwasser desinfiziert, das hilft ja schon mal generell, Pflaster drauf, dann irgendwie, als wir zurück im Camp waren und dann irgendwie auch nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Knapp 2 Wochen damit rumgelaufen, Pflaster dann irgendwann auch nicht mehr so richtig ernst genommen. Ich habe sogar damit Fußball gespielt, weil es tat ja nicht weh, war alles gut, Fuß ist nicht dick geworden, alles halb so wild. Ich hatte eine gute Zeit, so, trotz dieser kleinen Wunde, ich hatte eine gute Zeit, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Dann kommen wir, machen wir mal einen kleinen Fast Forward. Ich möchte euch jetzt nicht irgendwie zu viele Details von dieser Reise erzählen, weil am Ende waren es einfach 3 schöne Wochen in Italien mit lauter Jugendlichen. War lustig. So. Dann kam es zurück, Reise. Wie gesagt, wieder mit dem Bus und die Strecke Süden von Hamburg, Toskana, kann man sich auf Google Maps gerne mal angucken, wie lange das ungefähr dauert, und es war nicht mal die direkte Route. Heißt, dadurch, dass es so eine Jugendreise war und die natürlich, wovon vor allem lebt, von einem kleinen Budget, war das eine Busreise mit einem großen Bus, der nicht nur über Wiesbaden, sondern auch noch über Paderborn fährt und dann nach Hamburg. Und wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, dann ist Paderborn, Wiesbaden kannst du, glaube ich, noch gut argumentieren, dass es auf dem Weg nach Hamburg liegt aus Italien, aber Paderborn ist auf jeden Fall schon mal nochmal so ein kleiner Schwenk in den Westen, der nicht unbedingt sein müsste. Das heißt, so gute 24 Stunden unterwegs. Und ja, der Fuß kam zur Ruhe, der Fuß wurde dick, der Fuß passte nicht mehr in meinen Schuh.
Holy shit.
Also dadurch, dass ich dann irgendwie so lange in diesem Bus saß, ist das wohl das Blut auch ganz gut in die Füße geballert, so dass es dann echt angeschwollen ist. Und jetzt nicht so Elefantitis, riesenfußmäßig, aber schon so, dass es sau weh tat, wenn ich in den Schuh zurück wollte. Bei der Busfahrt ging es zum Glück, da musste ich jetzt auch nicht groß immer irgendwie aussteigen, hab dann einfach meine Badelatschen genommen, dann ging das irgendwie schon, wenn ich dann mal irgendwie zur Raststätte musste. Und ja, aber der Fuß war deutlich angeschwollen und wollte nicht mehr in den Schuh passen. Wir also in Hamburg angekommen, im Hamburger Süden, ein bisschen südlich, von den Eltern abgeholt und ich natürlich irgendwie gesagt, ja, ist jetzt dick. Gerade aber auch ist heute geworden, kann ja so schlimm nicht sein. Zum Arzt kann ich ja den Montag immer noch. Ich wollte halt einfach nur ins Bett, weil ja, 24 Stunden Bus, da pennt man sicherlich mal, aber nicht erholsam. Vor allen Dingen nicht, wenn da irgendwie eine Bande Jugendliche sind, die dann irgendwie auch noch weiterhin in Partystimmung sind und irgendwie Lust haben, laut Musik zu hören. So, ich wollte einfach nur ins Bett. Mutti, ich danke ihr dafür, hat aber gesagt, bitte, wir fahren jetzt sofort zum Arzt. Und ja, der Arzt hat sich das Ganze angeschaut, Blut abgenommen, glaube ich auch, hat sich das angeguckt, direkt Spritze rein, weil am Ende, ja, war der Fuß entzündet. Streptokokken heißen die Bakterien, die sich in meinem Fuß befanden. Und dann fiel dieser eine Satz am Ende der Behandlung, bevor wir nach Hause gekommen sind. Also ich wurde dann auch dazu verdonnert, alle ein, zwei Wochen für irgendwie insgesamt, glaube ich, fast 2 Monate immer wieder hin, um eine Spritze zu bekommen, weil es so eine Infektion halt gar nicht witzig ist, und musste dann regelmäßig dahin. Und dann fiel dieser eine Satz am Ende der Behandlung, bevor wir rausgegangen sind. Gut, dass sie da waren. 2, 3 Tage länger und der Fuß hätte nicht mehr gerettet werden können.
Was?
Und da muss ich wirklich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte so, ja, okay, ist jetzt blöd, jetzt muss ich hier häufiger hin und krieg da irgendwie so eine Spritze, und aber dann ist ja alles gut und ich habe jetzt keine Schmerzen oder so. Ist ja alles halb so wild. Was soll schon groß passieren? Aber als er das denn gedroppt hat, habe ich gedacht, okay, also damit habe ich nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Und am Ende, wenn ich mir das im Nachhinein überlege, das war ja gar nicht mal schnell. Ich bin 2 Wochen lang mit einer offenen Wunde rumgelaufen, da ist Sand reingekommen, immer wieder ausgespült mit Meerwasser, ja, aber das war einfach 2 Wochen lang mehr oder weniger eine offene Wunde, die sehr viel Zeit hatte, sich zu entzünden. Und ja, das war mein kleines Hoppala in der Toskana mit 16.
Boah.
Und da bin ich wirklich froh, dass ich habe noch beide Füße. Ich bin froh.
Ja, das ist krass, das muss ich erstmal sacken lassen. Also damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass das auch so knapp war, offenbar.
Und ja, also vor allem 2, 3 Tage, da denkst du ja, wenn es so kurz davor ist, dann müsste ich doch jetzt schon die Höllenschmerzen haben. Ja, aber das war halt wirklich überhaupt nicht der Fall. Und dann, das fand ich auch saukrass, dass das so schnell gehen kann mit so einer Bakterieninfektion. Und wie gesagt, am Ende ist es nicht schnell, sondern es hat wahrscheinlich schon 2 Wochen lang in meinem Fuß gearbeitet, bis das Resultat war, jetzt ist er dick und jetzt ist eigentlich schon fast zu spät.
Hattest du noch andere Symptome, also was wie Fieber dann oder irgendwie?
Gar nicht, krass. Nichts. Also mir war natürlich dann mit dem dicken Fuß, ich habe mich halt einfach so ein bisschen müde gefühlt, weil, keine Ahnung, aber konnte ich ja auch dann nicht sagen, kommt ja, die Müdigkeit jetzt einfach von den 3 Wochen und von der Busfahrt? Oder was weiß ich, also ich hatte keine klaren Symptome, dass mir schlecht war, Schüttelfrost, Fieber, sowas, überhaupt nicht. Also mir ging es halt bis zur Abfahrt, bis zur Rückreise, ging es mir super.
Krass, das ist mal wieder eine schöne Lektion darin, solchen Gedanken und Beobachtungen auch nachzugehen und wirklich beim Arzt mal vorbeizuschauen und sich das mal anschauen zu lassen. Ich muss gestehen, ich ringe manchmal mit solchen Dingen, weil Also wenn ich dann was habe, von dem ich denke, man sollte sich das mal angucken lassen, habe ich ganz oft in mir diese Stimme, und ich hoffe, Leute da draußen kennen das, weil sonst klingt das so komisch, aber man, also ich muss von mir sprechen, ich habe dann manchmal Angst vor der Gewissheit, weißt du? Solange man nicht hingeht, kann man ja auch noch irrsinnigerweise hoffen, es ist ja nix. Aber wenn man hingeht, hat man in jedem Fall Gewissheit, und da muss ich manchmal über mich drüber springen, weil ich dann echt glaube, manchmal dazu neige zu sagen, ich will es gar nicht wissen. Ich lebe mein Leben to the fullest. Und wenn es dann vorbei ist, ist es vorbei. Ja.
Und das ist auch genau das Thema, das größere Thema, was ich damit aufmachen will. Das war das erste Mal, dass ich mir bewusst geworden bin, und wahrscheinlich nicht in dem Moment, dass ich gesagt habe, ah ja, genau das ist es, aber in der Retrospektive, wenn ich darüber nachdenke, das war meine erste größere Berührung mit toxischer Männlichkeit. So, dass ich halt gedacht habe, ja, nee, das halte ich schon aus. So schlimm ist das nicht. Da muss ich jetzt durch. Im Zweifelsfall kann sowas halt einfach dann darin enden, dass dir der Fuß abgenommen wird. Und das ist ja wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man, wie ich auch erzogen wurde, so, ja, Indianerherz kennt keinen Schmerz. Mhm. Indianer sagt man nicht mehr, indigene Völker. Passt aber, ist nicht so schmissig, ja, aber ja. So, man sollte es trotzdem einfach nicht mehr sagen. Aber trotzdem, damit wurde ich erzogen. So, das wurde mir, wenn mir was wehtat, ja, Arschbacken zusammenkneifen. Das hat meine Oma schon immer gesagt, das hat meine Mutter gesagt, das haben meine Eltern beide gesagt. Und das ist halt einfach völliger Quatsch. So, und da sieht man mal, wie knapp das sein kann, dass wenn man einfach so geprägt ist und so sozialisiert ist, dass man als Mann, und mit 16, ich war mit 16 so groß wie jetzt und hatte schon immerhin die Statur eines Mannes, aber den Kopf noch nicht, aber dass ich halt so erzogen wurde, dass ich dachte, nee, ich muss das jetzt aushalten, das wird schon nicht so schlimm sein. Und ja, gutes Beispiel dafür, wie blöd das ist.
Der Äquivalentsatz dazu aus meiner Kindheit war, der dann von den Eltern gesagt wurde, reiß dich zusammen. Bin mir sicher, den kennen auch viele. Ja. Und das fand ich auch immer schlimm, aber es hat gedauert, um das so richtig verbalisieren zu können. Ich habe dann auch, weiß ich noch, mein Moment des Aufbegehrens war dann zuerst auf so einer grammatikalischen Ebene, weil ich dann irgendwann meinen Eltern zurückgeschrien hatte, wie soll das funktionieren? Ich kann mich nicht körperlich zusammenreißen, wie soll das klappen? Das war mein Moment des Rebellentums, erstmal auf, wie sagt man, auf Wortebene und später dann auch inhaltlich hinterfragen. Aber das ist es, und mittlerweile, ich bin froh und ich wünsche allen, an diesen Punkt zu kommen, habe ich das für mich hinter mir gelassen, und ich kommuniziere also wie ein nicht eingesetztes Filtersieb, wie ich mich fühle, und lebe damit sehr gut, und vor allem ziehe ich auch Konsequenzen. Ich merke das auch im beruflichen Kontext manchmal, wenn ich so einen Moment habe, wo einfach zum Beispiel aus vielen Gründen ein Tag einfach zu viel ist und ich habe da eigentlich Termine oder Aufnahmen oder sowas, dann habe ich mittlerweile keine Hemmung mehr, den Leuten zu sagen, hey, heute ist ein richtig beschissener Tag bei mir, ich kriege hier keinen ordentlichen Job hin, wir müssen das verschieben, und lasse da auch gar keine Alternativen zu, weil es geht einfach nicht. Und da könnte ich ja auch in einer Parallelwelt sagen, okay, ich reiß mich zusammen, ich schluck das jetzt runter und ich kämpfe mich da durch. Aber das ist wirklich in jeder Hinsicht Quatsch. In jeder Hinsicht ist das Quatsch.
Ich wäge das auch immer ab. Ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, ist es jetzt, lohnt es sich für mich, das jetzt durchzuziehen, und dann habe ich es hinter mir? Ist das lohnenswerter, als zu sagen, nee, ich brauche gerade wirklich Zeit für mich, ich brauche meine Erholung? Und oftmals neige ich dann doch eher noch dazu, bin ich wahrscheinlich noch nicht ganz so weit wie du. Wenn ich wirklich merke, es geht nicht mehr, dann mache ich genau das, was du auch gesagt hast, dann geht es halt nicht. Aber ich habe dieses Arschbacken zusammenkneifen und jetzt ziehst durch, danach geht's dir besser oder danach ist es vorbei, das habe ich schon noch ganz schön oft drin, das muss ich sagen. Also ich bin ähnlich wie du, dass ich viel kommuniziere und das dann auch einfach sage, sodass mir dann auch die Leute, mit denen ich mich dann unterhalte oder treffen wollte oder Termine habe, dass die dann von sich aus vielleicht sagen, hey, wenn es nicht geht, dann sag gerne Bescheid, sodass es mir dann leichter gemacht wird. Aber ich halte das auch für total wichtig, gerade unter Männern, die ja immer noch dazu neigen, das wollte ich sagen, zu wenig über ihre Gefühle zu sprechen, und dass da so viele unterschwellige Konflikte auch oftmals in männlichen Beziehungen liegen, dass das dann immer so im Spaß so rauskommt. Das erlebe ich ganz oft in gewissen Bekanntenkreisen, so dieses, man sagt was im Spaß, so, ja, hier, du hast dich ja schon wieder nicht gemeldet, aber meint es eigentlich total ernst, weil man vielleicht gekränkt war, dass man gesagt hat, hey, ich würde mich freuen, wenn das hier keine Einbahnstraße ist und du auch mal schreibst, hey, wollen wir mal was machen? So, einfach so ein Beispiel, dass dann im Spaß immer sowas rauskommt und man sich so gegenseitig dieses, necken oder sich gegenseitig mit etwas aufziehen. Und da habe ich immer das Gefühl, da liegt so viel Konflikt, liegt darunter, dass man sich sowas an den Kopf wirft, weil man nicht sagen kann, das hat mich jetzt wirklich verletzt und das finde ich blöd und ich würde mir wünschen, dass es beim nächsten Mal anders läuft. Das finde ich total wichtig, dass man da immer mehr hinkommt, auch unter Männern, dass das völlig normal ist. Und ich habe zum Glück auch solche Männerrunden, in Anführungsstrichen Männerrunden, wo sich niemand schämt, irgendwie zu sagen, so, nee, damit geht's mir jetzt gerade richtig blöd, das finde ich richtig, richtig scheiße und ich weiß echt nicht, wie ich damit umgehen soll oder so, dass man das einfach offen besprechen kann, ohne dass jetzt jemand dann irgendwie sagt, so, was ist das jetzt hier für ein Frauenthema oder sonst was. Da bin ich sehr froh, dass ich diese Kreise habe.
Das war ein ganz wunderbarer Moment auf eine Weise zum Thema, wie gesegnet wir beide mit unseren männlichen Freundeskreisen in dem Fall tatsächlich sind. Ich hatte in einer Date-Situation eine Person kennengelernt und dann ging es darum, wie sich die Freundeskreise zusammensetzen. Und dann habe ich erzählt und dann hat sie so eine Frage gestellt mit so einem Blick, der mir sagte, hinter dieser Frage stecken noch mehr Gedanken, als sie jetzt gerade satt. Und diese Frage war, ob ich auch Frauen in meinem Freundeskreis habe.
Ach, diese Frage schon.
Also das, ne? Also sie muss ja, also Moment, dazu kommen wir gleich. Dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich vielleicht sogar mehr als Typen. Und dann hat sie gemeint, okay, das ist für sie eine Green Flag. Und dann habe ich erstmal verstehen müssen und nachgefragt, also wieso ist das jetzt eine Green Flag? Und dann hat sie mir das erklärt und das ergab total viel Sinn, weil sie hat dann gesagt, also aus ihrer Perspektive, sie hat dann gesagt, dass sie die Erfahrung gemacht hat, wenn Frauen befreundet sind mit Männern, dann müssen die Männer sich zu so einem Bare-Minimum in Ordnung verhalten, dass Frauen sagen, okay, ich möchte mit dir befreundet sein. Und ich habe auf diesen Gedanken, bin ich noch nie jetzt mit Ü30 gekommen, weil ich immer das Glück hatte, gerade auch jetzt hier in Hamburg, in männlichen Freundeskreisen unterwegs zu sein, die genauso offen kommunizieren und cool sind wie die männlichen Teile des Freundeskreises. Und da habe ich mir gedacht, holy shit, das scheint nicht normal zu sein. Ich habe ja richtig Glück hier. Und das war toll. Also auf eine Weise, also schade, dass sie diese Frage stellen muss, weil sie ja offenbar schlechte Erfahrungen dann irgendwie gemacht hat oder im Umfeld. Aber da dachte ich mir, wow, gesegnet bin ich.
Ja, und das ist ja leider auch so dieses typische, Männer sind nett, wenn sie bezüglich Frauen Hintergedanken haben und eigentlich nur nett zu Frauen sind, mit denen sie sich vorstellen können, auch eine Beziehung zu haben oder mit denen zu schlafen. Und ansonsten sind sie nicht nett zu Frauen. Das gibt es leider immer noch so oft, weshalb es dann natürlich auch schwierig ist und woher auch dieser bescheuerte Spruch kommt, ja, Männer und Frauen können nicht befreundet sein. Ja, Männer und Frauen können nicht befreundet sein, weil sich dann immer der Best Friend in der Friendzone sieht, weil er ja eigentlich Gefühle hat und weil er das nicht hinbekommt, einfach nur diese Person nett zu finden, ohne eine Beziehung oder andere Sachen zu erwarten. Deswegen geht das vielleicht nicht, aber nicht, weil man nicht einfach sagen kann, ich finde dich nett, du findest mich nett, wir sind füreinander da, wir stehen füreinander ein, völlig unabhängig vom Geschlecht und wir müssen hier keine Familie großziehen, sondern wir können einfach befreundet sein, auch wenn wir das andere Geschlecht jeweils haben. Das funktioniert leider oftmals noch nicht, weil es halt immer dazu kommt. Da kann ich mich noch nicht mal ausnehmen. Also ich habe mich früher regelmäßig in meine vermeintlich beste Freundin verliebt und habe das dann gar nicht verstanden, dass sie diese Gefühle nicht erwidert hat und einfach nur mit mir befreundet sein wollte und bin dann auch teilweise auf Abstand gegangen und meinte so, nee, ich bin doch jetzt hier ungerecht behandelt worden und du warst doch die ganze Zeit so nett zu mir. Ja, du warst nett zu mir, weil du mich nett fandst und nicht, weil du eine Beziehung mit mir wolltest. So, das musste ich auch erstmal lernen zu verstehen und das hat wahrscheinlich zu länger gedauert, als es mir lieb ist, bis wahrscheinlich, ja, Anfang 20 oder so, dass ich das verstanden habe, dass es völliger Quatsch ist, wie ich mich da verhalten habe.
Ich würde von hier aus nochmal kurz zu dem Thema der Amputation zurückkommen.
Ja, bitte.
Und zwar, ich würde dir da gerne eine Frage stellen. Und zwar, das ist etwas, wo ich jetzt gerade gemerkt habe, da beginne ich drüber nachzudenken. Und zwar, wenn du dir aussuchen könntest, aber hör mir bis zum Ende zu, welches,
okay, immer, ja.
Ja, welches Körperteil du quasi nochmal plus eins haben willst, also das Gegenteil von Amputation. Gibt's da was, wo du sagst, da würde ich nochmal eins mehr nehmen? Nimm dir Zeit, ist eine schwierige Frage.
Es ist eine schwierige Frage.
Weil ich habe also da natürlich zum Beispiel sofort an sowas wie Nase gedacht, weil dann doppelt so guter Geruch, wenn du die guten Dinge riechst, stell dir mal vor, du kochst mit Rosmarin und kannst doppelt so gut den Rosmarin riechen, aber dann habe ich auch ein Katzenklo. Und das benutzen meine beiden tierischen Mitbewohner. Und damit doppelter Nase. Holy shit. Ich weiß
doppelter
nicht, ob wir hier doppelter Schnupfen, doppeltes Nase laufen, aber auch doppeltes Mentholtaschentuch.
Ja.
Also der Gott gibt, der Gott nimmt.
Ja, ich habe tatsächlich direkt als eitler Gockel, der ich bin, habe ich direkt an ästhetische Sachen gedacht, ob das da irgendwo einen Mehrwert gibt. Und die doppelte Nase, nee, das ist es nicht. Und mir fällt auch tatsächlich rein ästhetisch nichts ein, was eine gute Ergänzung wäre. Außer, hear me out, fand ich als Kind mega cool. Und zwar bei Dragon Ball Z. Der eine mit dem dritten Auge.
Ist das nicht Chaozu? Nee, Tenshinhan? Auch nicht.
Dragon mein Ball Gott. Z, drittes Auge.
Den
wie heißt
fand
der?
Ich ganz toll. Yamcha!
Tenshinhan.
So, Tenshinhan.
Tenshinhan.
Toller Typ.
Und das muss ich sagen, das ist natürlich, das wird, viele Leute werden das komisch finden, aber da muss ich sagen, links und rechts und gleichzeitig geradeaus zu gucken zu können, da würde ich sagen, das ist cool und das sieht auch irgendwie, rein von der Ästhetik, finde ich, sieht es eigentlich ganz cool aus.
Entschuldige, ich hänge jetzt natürlich bei Tenshinhan.
Ja.
Er hat diese eine Technik, die so cool ist und ich will auch gerne erklären, warum. Bin hier gerade auf dragonballfandom.com.
Ich weiß ganz genau, welches Bild du gerade hast. Ist es das Bild mit den vier Armen?
Oh, nein, meine ich nicht,
okay.
Aber auch cool.
Okay,
willst du das kurz den Leuten erklären, während ich die andere Technik suche?
Ja, das mache ich. Tenshinhan bei Dragon Ball Z, der hatte eine Technik, so dass es aussieht, als hätte er vier Arme, weil er seine zwei Arme einfach so schnell bewegt hat, dass es eine optische Illusion war. Und das fand ich mega cool. Und als er dann gegen den kleinen Son Goku gekämpft hat, wirkte der übermächtig, aber er hat einfach nur seine Arme sehr schnell bewegt.
Ja, das war cool, aber ich habe sie gefunden, die ich meinte, und ich bekomme schon wieder Gänsehaut beim Durchlesen und ich kann es auch erklären, warum. Und zwar heißt die Technik, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil es ist ja alles japanisch, Kiko, also irgendwie so, Kiko, so. Und du kennst die auch, weil ich mach mal die Geste erstmal für dich, er macht so hier diesen, siehst du? Das ist
ja.
So eine Art, ja, oder auch
das Dreieck.
Unterschiedliche
so ein Spuren. Dreieck macht er,
ja,
glaube ich.
Genau, er macht ein Dreieck mit seinen Fingern und guckt dann also durch. So, aber es geht natürlich noch weiter. Es ist ja mehr als nur ein Fenster. Und zwar die Idee der Technik ist, dass du einen Teil deiner Kampf, aber auch Lebenskraft investierst, quasi auflädst, um so eine Art Energiedreieck auf den Gegner drauf zu knallen. So. Und was ich so toll daran finde, ist in sich diese Dramaturgie und das Potenzial für Tragödie, weil es in Dragon Ball Z, kleiner Spoiler für eine 400 Jahre alte Serie, aber ich mach's auch vage, da gibt's eine Szene, da lernt man die schon mal ganz früh in der Serie kennen und im Rahmen eines Turniers und der macht ja schon dieses typische, also man merkt schon, der
zwei Folgen
an,
lang.
Ne? Der verliert
zwei Folgen.
Ja, genau, also so macht er. Und dann denkt man schon so, wow, krasse Sache, 6 Monate jetzt gealtert. Und dann später gibt es eine Szene, wenn die Superbösen auf die Erde kommen und er muss gemeinsam mit den Superguten gegen die kämpfen. Oh, ich krieg Gänsehaut, Lutz. Dann erhebt er sich, ne, fliegt in die Luft nach oben und macht dieses Dreieck und opfert, und jetzt, also das geht noch weiter nach dem Komma, er opfert sein komplette Lebensenergie für diesen einen Pyramidenschuss und jetzt kommt's, er stirbt von dem, was er da investiert hat und während er stirbt, sieht er aber, dass ein Pyramidenschuss von dem Superbösen nur die Rüstung leicht zerstört hat, leicht beschädigt hat und das ist krass, der opfert sein Leben, einen Charakter, der über wie viel Staffeln aufgebaut wurde, wie viel Folgen, keine Ahnung, und es bringt nichts. Och, toll, also schlimm, aber toll.
Ja, hier nochmal eine kleine Empfehlung an dieser Stelle auch, Dragon Ball Z war wirklich einfach, das war cool, also die normalen, ja, Dragon Ball, das war einfach sehr, sehr lang gezogen immer und ich würde da an erster Stelle die Mangas empfehlen, weil da hast du halt nicht diese ganzen Füllmomente, wo du dir 3 Folgen lang anguckst, wie die Leute atmen und sich gegenseitig gegenüberstehen und eigentlich nichts passiert, da kannst du wirklich relativ schnell durch die Folgen oder durch die Abenteuer da durchkommen. Das habe ich in der Jugend gemacht. Gute Serie einfach.
Sehr gute Serie.
Spaß
aber ich
gemacht,
muss eine Lanze für Dragon Ball brechen. Du hast recht, es gibt diese unangenehmen Momente, die wirklich auch lang in die Länge gezogen sind, aus vielen Gründen. Aber gleichzeitig stecken auch so viele tolle Geschichten drin, die man mal mitnehmen sollte. Hier der Kampf von, wie heißt der, Chaozu? Tenshinhan, ich verwechsel die Namen immer. Yamcha, der Yamchu, der muss im Rahmen eines Turniers kämpfen gegen so einen Vampirgegner und der kann sich unsichtbar machen. Und dann muss Yamchu auf seine Ohren hören, wo sich der bewegt. Und das ist natürlich gestreckt auf 20 Minuten, wo er einfach nur so...
So macht.
Das ist, so die, das ist ja fantastisch. Naja, okay, am Rande nur.
Ja, nur am Rande. Ich habe auch mal versucht, das nochmal alles zu gucken und die Begeisterung, die ich als Kind oder in der Jugend hatte, die war leider nicht mehr da. Das muss man
ich
auch.
Ich habe Judo gemacht und gehofft, dass ich diese Flammentechnik lerne. Ich war mit 11 beim
ja,
Judo.
Klar. Nach dem weißen Gürtel kommt das.
Soweit kam ich nie. Ich bin dann wieder raus, weil es nicht ging. Aber ich dachte so ein bisschen, ich hoffe, man lernt hier diese Technik mit diesem KI-Ding da. Also dieses Ki, dass du so Flämmchen aus der Hand schießen lässt. Aber mit 11 habe ich das gedacht. Also für den Kontext, das ist 2 Jahre vor dem Kloster und kurz vor der Blutgrätsche, um mir die Chronologie aufrechtzuerhalten.
Wäre auch ein spannender Charakter geworden in einem Rollenspiel. Also der Judo machende, flammschießende Mönch, der ein Faible für Fußball hat.
Und Archäologie.
Und Archäologie. Ganz spezieller Indiana Jones Charakter. Ja. Stark.
Ja.
Ich glaube, ich könnte auch schon zu meinem Learning kommen, ja. Dom. Die Band betritt den Raum und ich bin bereit. Geht zum Arzt, wenn ihr euch was wehtut und ihr nicht wisst, was das ist. Hört nicht auf eure toxische Männlichkeit und sagt, ihr müsst es aushalten. Sucht euch Hilfe.
Ich ergänze noch, als Hauttyp 1 Betroffener, geht auch zum Arzt, wenn es nicht wehtut, aber komisch aussieht.
Ja. Und der Frühling geht los, die Sonne kommt raus, Lichtschutzfaktor 50.
Ja,
so
und
ist
wer
es
aussieht wie ich, gerne auch in die Apotheke und fragen, hör mal, haben sie auch 50 plus?
Habt ihr das gute Zeug?
Habt ihr das gute Zeug? Und dann
sagt unterm Tresen.
Dann sagt sie, aber sie sind doch gar kein Baby. Und dann sage ich, das stimmt, aber schauen Sie mal meine Haut an, gute Lady. Und dann kriegt man das. 50 plus aus der Apotheke.
Baby at heart auch.
Soft.
Soft as a baby.
Ja.
Schön. Das war's für heute. Das war mal wieder hoppala. Das hat mal wieder Spaß gemacht. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Freuen wir uns über jeden Hörer, jede Hörerin. Und Dom, wir sehen uns später.
Wir sehen uns später.
Schönes Wochenende und euch allen da draußen erstmal einen guten Start in die Woche an einem weiteren Montag. Tschüss.
Tschüss.